Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
die Journalistin Brigitte Fährle und zumindest hier im Studio, nur das kann ich jetzt beurteilen, ohne Mundschutz. Hallo Frau Fährle, freue mich, dass Sie hier sind.
Guten Tag.
Das Coronavirus, es haben manche Menschen den Humor durchaus sich dadurch noch nicht nehmen lassen. Andere finden es aber vielleicht schon geschmacklos, wieder andere sind besorgt. Ich würde sagen, auf jeden Fall sind ziemlich viele Menschen verunsichert. Haben Sie denn an Ihrem Verhalten schon irgendetwas verändert?
Also ich wasche mir ein bisschen öfter die Hände als sonst, weil man das, glaube ich, sowieso sinnvollerweise tut. Aber ansonsten, es ist natürlich als Gedanke immer da, wenn man U-Bahn fährt und so weiter. Aber ich habe jetzt eine Verhaltensänderung als solche mir auch nicht auferlegt.
Das Coronavirus. Darüber unter anderem sprechen wir hier im Deutschlandfunk Kultur heute ausführlich. Wenn Sie denn Zeitung lesen, ist eigentlich ziemlich egal, welche Sie lesen, heute wird der Titel auf jeden Fall irgendwas mit Covid-19, mit dem neuartigen Coronavirus sein. Jedenfalls bei allen Zeitungen, an denen ich heute vorbeigekommen bin, war das vorne. Die Haltung demgegenüber, die Meinungen gehen durchaus auseinander zwischen Gelassenheit, vielleicht nicht unbedingt Panik, aber doch Angst auf der einen Seite und auf der anderen ja eben so einem Wegreden von dem Ganzen. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Antworten, was die Fakten angeht. Es gibt auf jeden Fall sowas wie Unsicherheit. Das wollen wir hier ein bisschen sortieren und wollen vielleicht auch ein bisschen diskutieren, wie die politischen Reaktionen sind und die im Gesundheitssystem. Dazu ist neben der Journalistin Brigitte Fährle auch Wissenschaftsredakteur Martin Meyer aus dem Deutschen Funkkultur hier ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo.
Frau Fährle, erstmal allerdings noch eine Frage an Sie. Wo sortieren Sie sich denn ein? Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben an Ihrem Verhalten nichts geändert. Aber in diesem Spektrum aus Gelassenheit ficht mich alles nicht an auf der einen Seite und Angst auf der anderen. Wo sind Sie dazwischen?
Auf welcher Skala?
Ja.
Eins bis zehn
vielleicht.
Eins bis zehn. Also wenn eins Gelassenheit ist, dann bin ich vielleicht bei zwei.
Das ist ziemlich gelassen auf jeden Fall. Noch Martin Meyer, gibt es denn, was die Fakten angeht, Grund zu Gelassenheit? Es gibt ja durchaus auch Warnungen. Gestern zum Beispiel im Fernsehen relativ prominent der Virologe der Berliner Charité mit so einem Satz wie, es wird schlimm werden. Gibt es Fakten, die sagen, bleibt gelassen oder gibt es eher Fakten, die sagen, es wird schlimm?
Na, er hat gesagt, wird wie Pilze aus dem Boden schießen, neue Verdachtsfälle oder neue Fälle. Aber das schließt nicht aus, dass es deswegen nicht schlimm ist und dass es keinen Grund zur Panik gibt. Aus meiner Sicht, also ich würde mich auch so bei 2 oder 1 einordnen. Wenn man nämlich die Zahlen anguckt, vieles weiß man tatsächlich noch nicht, weil das Virus noch relativ neu ist, also dieser Virusstamm. Aber man kann zum Beispiel schon sagen, über 80% der Fälle verlaufen harmlos. So, da passiert also erstmal gar nichts. Man hat ein bisschen so ein Grippesymptom. 15% ungefähr haben schwerere Fälle. Kritisch sagt man ungefähr 5%. Die Frage ist, wie viele Menschen sterben am Coronavirus? Da sagen die Forscher im Moment so etwa 2 von 100. Das Robert-Koch-Institut sagt aber auch, wahrscheinlich liegt das Ganze deutlich darunter, weil die Zahlen kommen aus China, man rechnet das ja hoch, so viele Infizierte, so viele sind tot, dadurch bekommt man diese Rate. Man weiß aber, dass wahrscheinlich viele Menschen das gar nicht registriert haben, eben weil sie dann im Grunde nur sowas wie eine einfache Grippesymptom haben, vielleicht gar nicht beim Arzt waren. Also insofern würde ich sagen, besteht jetzt kein Grund zur Panik, dass so eine Epidemie über uns ausbricht, die tatsächlich ganz viele Menschen das Leben kosten wird, einfach auch ob unseres Gesundheitssystems, und gefährdet sind tatsächlich, wenn dann Menschen, die älter sind oder die Vorerkrankungen haben.
Gibt es denn wichtige Dinge, die wir noch nicht wissen, aber dringend wissen müssten? Also zum Beispiel, was die Ansteckung angeht, bin ich noch auf dem Stand. Wir wissen es nicht so genau, wer eigentlich ansteckend sein kann, ob es nur die mit oder die ohne Symptome auch sind.
Nee, also man geht da schon im Moment davon aus, ist die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung, bis dass die ersten Symptome kommen, das sind 14 Tage. Und die Virologen gehen davon aus, dass man auch schon Überträger des Virus sein kann, wenn man noch keine Symptome tatsächlich hat. Das Coronavirus, also dieser Form oder dieser Typ, wird übertragen wie andere Erreger auch, also durch eine Tröpfcheninfektion. Das heißt also, wenn man niest und in der Nähe von jemandem steht, wenn man jemandem die Hand möglicherweise schüttelt und dann selbst mit der Hand sich ins Gesicht fasst, das ist so der klassische Übertragungsweg, wie bei anderen grippalen Infekten auch, wie bei der echten Grippe zum Beispiel auch. Und das ist ja auch der Grund, warum man, weil sie sagen, was weiß man Neues, eher auf alte Regeln wieder zurückkommt, also darauf achten, dass man nicht in die Hand niest, sondern in die Ellenbogen, dass man sich die Hände häufiger wäscht, möglicherweise auch desinfiziert. Also so Grundregeln der Hygiene wieder besonders beachtet im Moment.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch schon eine höhere Ansteckungsgefahr, weil, wie gesagt, alles Wissen der Virologen, die bei mir hängen geblieben ist, sich das Virus mehr im Rachenraum befindet und nicht so sehr in den Tiefen der Lunge wie bei der Grippe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, eben höher ist als bei einer normalen Grippe.
Die Wahrscheinlichkeit ist höher wahrscheinlich als bei einer normalen Grippe, nach allem, was man weiß. Gleichzeitig aber die Zahl natürlich deutlich geringer, als wenn man sich immer so anguckt. Wir sind auch übrigens in einer normalen, echten Influenza, also echten Grippewelle, die in Deutschland ja immer mehr als 10.000, in hohen Phasen sogar 20.000 Menschen das Leben kostet, obwohl es dagegen eine Impfung gibt. Also insofern ist das Risiko ein Stück weit größer, aber insgesamt ist es, glaube ich, auch nicht dramatisch, einfach weil wir weniger Menschen haben, die infiziert sind. Im Moment in Deutschland die Zahl so etwas über 50, sagen die Behörden.
Wir Menschen sind ja auch unglaublich irrational. Ne? Gegen Grippe kann man sich ja impfen lassen und es tun ja absolut nicht alle. Die Impfquote ist, glaube ich, relativ gering, dieses Coronavirus. Aber das, wogegen man jetzt ja in dem Sinne gar nichts tun kann, beunruhigt uns in ungeheuer hohem Maße. Und also mein Gefühl ist, es hat damit was zu tun, dass es eben neu ist, dass es für die ganze Welt neu ist, dass es für die Mediziner neu ist, für die Politiker neu ist. Und daraus entsteht so eine Grundstimmung von Unsicherheit, die natürlich dann ja eben auch überbordend ist in manchen Situationen.
Deshalb vielleicht ja auch dieses Festhalten an diesen alten Informationen über sozusagen die, ich nenne es jetzt mal vereinfachter, die normale oder Standardgrippe sozusagen. Bringt denn das, habe ich mich gefragt, überhaupt etwas, dieses immer wieder Zurückkehren auf diesen Grippevergleich? Da werden dann Zahlen hin und her geworfen und verglichen. Bringt uns das eigentlich irgendwo hin? Oder könnte man auch sagen, hey, das sind einfach jetzt zwei unterschiedliche Sachen, hört auf, da dauernd irgendwie das eine mit dem anderen irgendwie in den Topf zu werfen.
Also ich persönlich finde schon, dass die Relation immer ein Stück weit hilft. Ne? Also einfach weil es, ich glaube, Sie haben völlig recht, Frau Feil, das ist eine Sorge, es sind diese Viren, es ist neu und es ist beunruhigend. Und ich finde, eine Einordnung ist dann nicht so verkehrt. Und eben tatsächlich, wir reden jetzt ganz viel über dieses Virus, über die Verbreitung, über die Frage, was muss man da tun. Wir reden ganz wenig über Grippe, weil das einfach jedes Jahr tatsächlich auftritt. Und deswegen würde ich schon sagen, so eine Relation kann da nicht schaden, einfach um auch deutlich zu machen, dass es eben wirklich nicht so ist, dass man in Panik verfallen sollte, weil das würde definitiv niemandem helfen. Es hilft beim Ausbreiten von Infektionskrankheiten nämlich nie.
Also keine Panik halten wir sowieso fest. Bis hier Martin Meyer, Kollege aus der Wissenschaftsredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur und die Journalistin Brigitte Ferle. Und wir sprechen gleich auch noch über die Reaktionen auf das Virus, jetzt nicht unbedingt unsere in der im weitesten Sinne Normalbevölkerung, sondern ja bei Politik, Gesundheitspolitik, Ärzten, Krankenhäusern. Wir bleiben noch ein bisschen beim neuen Coronavirus, wollen über Maßnahmen und Reaktionen sprechen mit Martin Meyer und Brigitte Ferle. Frau Ferle, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben jetzt an Ihrem Verhalten noch nicht viel geändert und auf der Skala 1 bis 10, die wir aufgemacht haben, eher bei der 2 ziemlich entspannt noch. Trägt denn die Politik und die Expertinnen und Experten, die wir so dazu hören, gerade tragen die denn zu ihrer Entspannung bei?
Ja und nein, würde ich sagen. Also in dem, was Sie sagen, was Sie als Erklärung geben, wie wir es ja eben auch gerade besprochen haben, man braucht keine Panik haben, finde ich, machen die das im Moment eigentlich ganz gut. Ich habe mir die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Spahn angeschaut. Da hat das in einem sehr ruhigen, sachlichen, überlegten Ton alles vorgetragen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man aufgrund dessen, wie er das vorträgt, Panik haben muss. Ich fand es aber dann insgesamt als einen etwas eigenartigen Widerspruch zu den Maßnahmen, die dann vorgeschlagen wurden und dem gesamtsymbolhaften Auftreten. Also die Maßnahmen waren alle ganz praktisch. Und dann haben wir aber gesehen, der Gesundheitsminister, der Innenminister, am Nachmittag auch noch der Wirtschaftsminister. Also die halbe Bundesregierung ist aufgetreten, um dieses Problem des Coronavirus zu besprechen. Und da war die symbolische Geste, es ist eigentlich was ganz Wichtiges passiert. Und das, was inhaltlich gesagt wurde, war eher das Gegenteil. Und diese Diskrepanz fand ich, nicht beunruhigend, aber irgendwie bemerkenswert zunächst mal.
Sie haben vorhin auch schon ganz kurz gesagt, als wir gesprochen haben, während der Musik gesagt, dass eventuell sogar das über den CDU-internen Wahlkampf quasi am Ende mitentscheidend sein könnte.
Das könnte durchaus sein. Also wenn der Gesundheitsminister hat jetzt eine ganz besondere Rolle in der Republik. Er ist eigentlich derjenige, der der Bevölkerung den Weg weist, der über den Pegel von Sorgen Sorgen und Aufregungen zu entscheiden hat. Und wenn er das jetzt sehr gut macht und signalisiert, ich habe die Sache im Griff, ich löse dieses Problem für euch, ich mache das überlegt und gut, dann schafft ihm das natürlich eine Bühne, um sich als gesättelter Politiker darzustellen.
Ja. Martin, aus wissenschaftlicher Sicht, diese Darstellung, deckt die sich denn mit sozusagen sinnvollen Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht, die da gerade angegangen werden? Wird da gerade irgendwie das Richtige getan? Zu viel, zu wenig, kann man das sagen?
Also ich glaube schon, dass das Richtige gemacht wird. Also das Prinzip besteht ja so ein bisschen darin, man versucht zweierlei. Also zum einen zu gucken, wie geht die Infektion weiter, wie verläuft die? Also diese Infektionskette einerseits zu beobachten und andererseits zu durchbrechen. Und was da der Innenminister ja zum Beispiel gemacht hat, der ist ja für den Heimatschutz zuständig. Also der hat dafür angeordnet, dass Menschen, die aus bestimmten Ländern per Flugzeug kommen, sie erstmal registrieren müssen, dass sie sagen müssen, da bin ich zum Beispiel, dass man diese Quarantäne macht und Menschen unter Quarantäne stellt, eben wenn man sagt, möglicherweise haben sie sich angesteckt, wir können es nicht nachweisen, dass man eben versucht, das Ausbreiten sozusagen zu verhindern. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Aufgabe von Politik. Also ich finde diese symbolische Geste auch interessant. Gleichzeitig will sich, glaube ich, auch kein Politiker den Vorwurf gefallen lassen, da nichts zu tun.
Ja, stimmt.
Und dann tritt man natürlich auch auf und macht das. Ich glaube, im Moment ist das schon, gibt es ja auch Pläne wirklich, die man in der Schublade hat und wo man eben auch deutlich machen will, wir sind da drauf vorbereitet. Ja,
nicht nichts, aber hätte man nicht vielleicht schon doch rechtzeitiger damit anfangen können? Ich meine, klar, hinterher ist man immer schlauer, aber das ist ja nun der professionelle Job zu sehen. Da ist etwas und wir wissen noch nicht, ob es auch bei uns ankommt, aber wir fangen jetzt schon mal an, was zu tun und nicht erst, wenn wir den ersten Fall
haben. Ich glaube, da passiert sehr, sehr viel mehr, bevor wir da dann vielleicht so viel drüber sprechen. Also man sollte sich jetzt nicht vorstellen, dass in Deutschland massenweise Krankenhäuser sich denken, hoppla, ein Virus, was tun wir denn jetzt? Das ist ja die Aufgabe in der Gesundheitsversorgung, sich auch damit zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass wir in einem System in Deutschland, wir reden ja ganz häufig darüber, dass wir Ärztemangel haben und zu wenig Krankenhausbetten. Die Zahlen geben es nicht so her. Also es gibt kaum ein Land, das so viele Krankenhausbetten pro Patient hat oder pro Einwohner. Und auch die Ärztedichte ist bei uns so hoch wie kaum auf einem anderen Land. Also wir sind da sehr, sehr gut ausgestattet, leisten uns das ja auch mit 1 Milliarde am Tag. Ich glaube, da läuft sehr viel auch, bevor das dann irgendwie groß in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Und die Politik hat immer so ein Spannungsfeld, würde ich auch denken. Ne? Also ich weiß nicht, ob Sie mir recht geben würden, aber einerseits muss man eben dieses Mahnende und Machende machen und andererseits will man natürlich auch nicht sagen, man will eine Panik auslösen.
Da haben Sie vollkommen recht. Also auch alle Medien würden ja, wenn weniger passieren würde, am Ende sagen, warum wurde nicht früher was gemacht?
Was getan, ne?
Das ist vollkommen klar. Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung eine Alternative hätte. Gleichwohl fand ich eben dieses Spannungsfeld irgendwie so ein bisschen seltsam.
Wünscht man sich ja bei anderen Themen vielleicht manchmal mehr. Ja, das stimmt.
Was auf jeden Fall ja auch eine Frage ist, ist, ob man ausblickend daraus was lernen kann. Also wenn wir jetzt mal optimistisch davon ausgehen, dass uns dieses neuartige Virus wieder verlässt, auch einigermaßen glimpflich irgendwie verläuft, gibt es dann doch Sachen, wo man gesehen hat, naja, wir könnten vielleicht anders reagieren, wir könnten uns europäisch anders aufstellen oder wir könnten vielleicht auch die Diskussionen über Sparmaßnahmen im Gesundheitssystem vielleicht doch anders führen? Also gibt es da vielleicht irgendwie einen Lerneffekt? Sehen Sie den?
Also ich würde sagen, man hatte den Lerneffekt bei SARS schon mal 2002, das gehört auch zu den Coronaviren, da ist schon relativ viel passiert, dass man sich europäisch dann auch stärker abstimmt. Man wird, glaube ich, sehen müssen, was passiert genau in Deutschland. Das ist sehr schwer vorherzusagen. Da versuchen Wissenschaftler im Moment ganz viel mathematisch zu berechnen, aber da ist man besser geworden, aber man kann immer noch nicht genau sagen, wie viele Zahlen das sind. Ich glaube, erst wenn das Ganze abgeschlossen ist, wird man so Lehren sehen können, wo muss man nochmal nachjustieren und vielleicht auch nachsteuern.
Wie sehen Sie das?
Also im Grunde so ähnlich. Ich wüsste jetzt nicht, welche Maßnahmen früher hätten ergriffen werden können oder welche Maßnahmen jetzt nicht ergriffen werden können, weil wir irgendwo ein Defizit haben. Also ich konnte es bislang nicht entdecken. Nun bin ich in den Tiefen des Gesundheitswesens weniger vertraut wahrscheinlich als Sie. Aber ich habe doch den Eindruck, da läuft so eine Maschinerie an. Die Pandemiepläne liegen ja überall vor. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wirklich Krankenhäuser schon zu der Zeit, als die WHO ihre Warnungen rausgegeben hat, dass da ein Automatismus passiert, und die sich überlegen, wie viele Betten haben wir, wie viele Stationen können wir zu Isolierstationen umbauen und so weiter und sich da mental und praktisch drauf vorbereiten.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Journalistin Brigitte Ferle und mit einem Gerichtsurteil, über das wir sprechen wollen, aus Berlin. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat einen Mann vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen. Der hatte im Netz über die Berliner SPD-Politikerin Sausan Cebli unter anderem solche Dinge geäußert wie islamische Sprechpuppe. Das war eines der Dinge, um die es ging. Und die Äußerungen des Mannes im Internet, diese Äußerungen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt, hat das Gericht geurteilt. Frau Ferle, die Frage, die ich dabei hatte, ist, auch wenn sie ein bisschen nach Slogan klingt, ist antimuslimischer Rassismus und Hetze eine schützenswerte Meinung?
Natürlich ist es überhaupt keine schützenswerte Meinung. Die Frage ist eben, wie beurteilen die Gerichte im Einzelfall diese Äußerungen, die gemacht werden? Und in diesem Fall ist es aus meiner Sicht bedauerlicherweise oder schrecklicherweise das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass dies von der Meinungsfreiheit noch gedeckt ist. Also Gerichtsschelte ist ja immer nichts, was man so gerne macht. Deswegen sage ich so mit aller Vorsicht. Also ich ganz persönlich fand das schon erschreckend und glaube, dass das diese Kreise, die solche Hassmails schreiben, die solche Posts machen, dass das die ermutigt. Und das war ja auch wohl so, dass vor dem Gerichtssaal Unterstützer dieses Angeklagten waren und die sich dann natürlich extrem gefreut haben.
Ja, es gab Bilder direkt sozusagen von den Einlasskontrollen aus dem Gericht, wo sehr viele Menschen stehen, von denen auch viele mit Deutschlandflaggen da angekommen sind. Und wenn man das sieht, wenn man dann sieht, dass dieser Mann halt wirklich einen YouTube-Kanal hat, der bei Extremrechten sehr viel besucht wird, ja, was sind die Folgen dann? Was für ein Zeichen setzt man damit?
Naja, zunächst mal hat das Gericht jetzt sanktioniert, dass diese Aussagen legitim sind, dass die nicht kritisieren. Also nein, sie haben ja nicht gesagt, dass es nicht kritisierenswert ist. Das Gericht sagt, es ist noch von der Meinungsfreiheit, von unseren Gesetzen sozusagen gedeckt. Kritisierenswert ist es natürlich in jedem Fall. Und dann kommt in diesem Fall natürlich einfach die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft ins Spiel. Und wir dürfen da einfach nicht nachlassen, dieses zu kritisieren. Ich glaube aber, wir werden in Deutschland auch an einen Punkt kommen, wo wir uns fragen müssen, frisst unsere freiheitliche Vorstellung eigentlich die Freiheit auf in diesem Land? Das ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt, aber wir müssen uns fragen, ob diese Gesetze und wie wir sie in Anwendung bringen, auf das, was an gesellschaftlicher Realität da ist, noch wirklich so passt, dass das Ziel, was wir haben, nämlich diese freiheitliche Gesellschaft zu erhalten, auch wirklich erreicht wird.
Mhm. Haben Sie da eine Idee konkret, so in welche Richtung man da als erstes dann etwas ändern könnte? Oder ist das erstmal eine Grundsatzdiskussion, die man führen muss?
Ich glaube, es ist erstmal eine Grundsatzdiskussion, die man führen muss. Weil es ist auch ganz, ganz, ganz schwierig und das darf man auf gar keinen Fall irgendwie leichtfertig machen. Wir sagen ja auch immer, es nutzt nichts, Gesetze zu verschärfen, wenn dann die Gerichte oder die Polizei nicht in der Lage ist, das auch umzusetzen. Aber ich glaube schon, dass die Gesetzeslage, die wir haben, auf diese Art von Öffentlichkeit, wie sie seit der Erfindung des Internets möglich ist, nicht wirklich gerüstet ist. Wir gehen davon aus, ich stehe Ihnen gegenüber und was sage ich Ihnen? Und die Möglichkeiten, beleidigend zu sein, sind natürlich von Angesicht zu Angesicht immer ganz, ganz andere. Auch die Eingriffsmöglichkeiten von Kollegen, die rumstehen und mich dann kritisieren und sagen, hey, das geht aber nicht. Und im Netz ist einfach alles anonym. Und das daraus folgt eine Art von Entgrenzung, wo ich glaube, dann müssen wir es auch anders beurteilen.
Ein Thema, was immer noch hier ist, muss man sagen, seit so vielen Jahren schon, der Krieg in Syrien. Allerdings scheint er eine weitere Eskalation zu bringen zwischen der Türkei und Syriens Machthaber Assad und damit eben auch zwischen der Türkei und Syriens Verbündetem, nämlich Russland. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Seit einiger Zeit ein Thema, weil die Situation für die Menschen dort immer schlimmer wird oder wurde. Die Türkei unterstützt Rebellen dort. Und ja, nun sind in der Nacht 33 Soldaten, türkische Soldaten, gestorben. Die türkische Regierung macht die syrische verantwortlich und reagiert dann wiederum mit eigenen Angriffen und fordert auch Unterstützung der NATO, will eine Flugverbotszone. Frau Fährle, NATO ist nun schon länger ja so ein umstrittenes Thema. Viele denken sicherlich noch an Emmanuel Macrons Sätze von einem hirntoten Bündnis. Ja. Wenn man NATO jetzt ernst meint, müsste man dann eben jetzt auch sagen, okay, wir können es auch sonst gleich sein lassen, wenn wir Erdogan jetzt nicht helfen, wenn er ruft?
Nee, das wäre jetzt eine zu einfache Schlussfolgerung oder eine zu direkte Schlussfolgerung. Also Erdogan hat jetzt den NATO-Artikel 4 aufgerufen. Das heißt, er hat zunächst mal eine Beratung erzwungen. Die findet ja auch zur Stunde statt. Der NATO-Rat ist ja zusammengetreten, um diese Situation sich anzuschauen. Um zu beurteilen, ob die NATO jetzt hier quasi einen Bündnisfall ausrufen müsste, muss ja erstmal bewertet werden, was tut Erdogan eigentlich dort. Also und da ist es nicht verkehrt, mal ein paar Monate zurück zu gucken. Erdogan hat damals beschlossen, er möchte gerne eine Sicherheitszone auf syrischem Gebiet militärisch durchsetzen. Er hat sich dafür das Okay von Russland geholt, hat also an der NATO vorbei eine eigene Inbesitznahmepolitik mit Hilfe von Russland betrieben. Die EU hat damals und die NATO haben extrem ablehnend reagiert. Asselborn, der Außenminister von Luxemburg, hat gesagt, es sei ein Verbrechen, was Erdogan dort macht. Und Merkel und Macron haben damals davon gesprochen, dass das eine Offensive ist, die dort betrieben wird. Dieses Wort Offensive ist wohlweislich gefallen, weil nämlich schon klar war, wenn eines Tages es dort zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Erdogan und Putin kommt, könnte Erdogan den Bündnisfall ausrufen und dafür musste diese Offensive schon mal qualifiziert werden als etwas, was nicht im Rahmen der NATO passiert.
Aber ist genau sowas dann vielleicht auch ein Teil des Problems? Also dieses Taktische, Sie sagen, man nennt es eine Offensive, hat dabei schon im Hinterkopf, was irgendwann sein könnte. Jetzt können erfahrene Politikerinnen und Politiker und Diplomaten sich das natürlich denken, aber wäre nicht einfach der klarere Weg, wenn man dann noch direkter gesagt hätte, wenn du das tust, wirst du dich nicht auf den Bündnisfall berufen können. Also wenn man es so formuliert, anstatt es sozusagen so durch quasi gut gewählte Worte, aber dann eben offensichtlich doch nicht klar genug zu kommunizieren.
Das weiß ich nicht, ob das nicht intern sehr klar kommuniziert worden ist. Ich habe ja jetzt nur das zitiert, was sozusagen die offiziellen Statements gewesen sind. Und die werden ja immer diplomatisch ausgeführt. Ich gehe fest davon aus, dass man Putin ganz eindeutig gesagt hat, Erdogan ganz eindeutig natürlich gesagt hat, dass dieses Vorgehen dort in Syrien inakzeptabel ist. Das hat ihn einfach nicht interessiert, weil er wähnte sich einen starken Partner an der Seite, nämlich Russland mit Putin. Und er hat eben jetzt gemerkt, und das ist natürlich ein bisschen verrückt, er hat jetzt gemerkt, Putin ist kein verlässlicher Partner und ruft jetzt nach der NATO. Für die Menschen dort ist es natürlich eine absolute Katastrophe. Die sind eingezwängt zwischen der Türkei, die ihre Grenzen zugemacht hat, und einer vorrückenden syrischen Armee. Und dazwischen, die können da gar nicht raus.
Das wäre meine nächste Frage gewesen in die Richtung, auch wenn Sie sagen, man hat sozusagen sich vorher schon vorsichtig verabschiedet von diesem Bündnisfall, von dieser Situation, um eben ja auch nicht das wünscht sich ja auch keiner, eine größere Konfrontation international dann zu denken zwischen der NATO und Russland. Aber um dieser Situation irgendwie zu helfen, den Menschen dort zu helfen, will man ja trotzdem was tun. Und man steht dann am Ende wieder da und macht nichts. Also
naja, die Forderung, dass dort das eingehalten wird, was eigentlich verabredet ist, nämlich eine Waffenruhe, damit humanitär geholfen werden kann, darüber wird seit Monaten in zähem Ringen verhandelt. Also jetzt zuletzt haben Merkel und Macron haben nochmal eine Gesprächsoffensive gestartet, haben gesagt, sie möchten gerne mit Erdogan und Putin sich an einen Tisch setzen. Das hat Putin abgelehnt und hat gesagt, er spricht nur im sogenannten Astana-Format, nämlich nur mit dem Iran mit am Tisch. Also man sieht einfach, da gibt es überhaupt keine Gesprächsbereitschaft, weil es geht um ganz, ganz wesentliche geostrategische Interessen. Die Frage ist, wer hat das Sagen in Syrien, wenn dieser Krieg mal vorbei ist? Und da versucht Erdogan, seine Interessen abzustecken, und Putin versucht, hat gedacht, er braucht Erdogan jetzt eine Weile und jetzt braucht er ihn nicht mehr und das ist das Ergebnis.
Also auch Erdogan, der sich da sozusagen auf den Falschen, wenn man so will, verlassen hat. Was Erdogan jetzt ja auch immer macht, ist so eine Drohung in den Raum zu stellen, die Drohung, wenn ihr NATO, Europa uns nicht helft, dann könnten wir ja auch die Grenzen Richtung Europa für Menschen, die zu uns geflüchtet sind, öffnen. Es gab Gerüchte bereits in der Nacht, das sei schon so. Griechenland wollte daher stärker kontrollieren. Ist das eigentlich schrecklich zynisch, dass man feststellt, jetzt, wo es wieder um mögliche größere Fluchtbewegungen geht, guckt Europa vielleicht doch noch mal mehr hin oder täuscht dieser Eindruck?
Also ich glaube nicht, dass Europa mehr hinguckt, vielleicht öffentlich mehr, aber also ansonsten glaube ich schon, dass es da intensive Gesprächsbemühungen immer gegeben hat. Das Problem mit den Flüchtlingen ist, dass an diesem Punkt wieder klar wird, dass Europa keine Antwort hat auf diese Flüchtlingskrise. Wir wissen einfach nicht oder wir sind uns nicht einig darüber, wie wir mit diesem weltweiten Flüchtlingsproblem umgehen. Wir können ja noch nicht mal, wir sind nicht mal in der Lage, die Probleme Griechenlands und Italiens gemeinschaftlich zu lösen. Da gibt es einfach zu wenig Bereitschaft in den in den west- und osteuropäischen Ländern viel zu wenig Bereitschaft, sich da humanitär zu engagieren. Und das ist, glaube ich, jetzt dann gibt es immer so Phasen, wo das so scheinbar ruht, das ist aber natürlich nur eine Scheinsituation. Und jetzt sagt Erdogan, ich schicke euch wieder eine Million. Natürlich entsteht dann wieder so eine Aufregung.
Deutschlandfunk Kultur mit der Journalistin Brigitte Fährle und mit der strahlenden Grünen. Es war zwar gar keine Wahl gerade, über die Partei strahlen könnte. Und strahlen ist jetzt sowieso vielleicht auch bei der Grünen Partei irgendwie ein lustiges Wort. Die Grünen freuen sich über Mitgliederinnen und Mitgliederzuwachs und zwar in ziemlich großem Umfang. 28% habe ich gelesen, mehr. Das sind dann fast 100.000 Menschen insgesamt in der Grünen Partei. Frau Fährle, es ist ja nicht so lange her, da hat sich auch die SPD gefreut über Parteizuwachs. Jetzt die Grünen, muss man also sagen, Politik interessiert die Menschen von Tag zu Tag mehr.
In gewisser Weise, glaube ich, ist es so. Zumindest gibt es Bevölkerungsgruppen, von denen wir gesehen haben in den letzten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren, dass sie sich sehr viel stärker politisieren, nämlich die jungen Leute. Und so kritisch man vielleicht manches dieser Fridays for Future Aktivitäten beurteilen kann, so muss man doch einfach konstatieren, dass diese Generation der vielleicht 16- bis 25-Jährigen sich über dieses Klimathema einfach viel, viel stärker einbringt öffentlich und damit natürlich ganz, ganz klar politisiert. Und ich glaube, davon profitieren dann in erster Linie die Grünen, weil sie eben auch in der Klimapolitik die glaubwürdigste Position haben.
Das ist schon mal als ein Grund. Könnte auch nach wie vor noch die Ministerpräsidentenwahl oder wenn man so will, das Ministerpräsidentenwahlschlamassel in Thüringen ein Grund sein, wo die Grünen dann ja doch zu den wenigen Parteien zählen, die sich da irgendwie eben nicht, ob gewollt oder zwangsweise, daran beteiligt haben.
Ich weiß jetzt nicht genau, von wann die Zahlen stammen, also ob das da schon eingerechnet wurde. Aber wenn wir es mal annehmen oder auch nur theoretisch sagen, natürlich tragen solche desaströsen politischen Ereignisse, wie wir es in Thüringen gesehen haben, dazu bei, dass die Leute sich fragen, bei welcher Partei kann ich relativ sicher sein, dass die so einen Schlamassel nicht verursachen und solche Mauscheleien nicht mitmachen. Und da sind die Grünen eben aufgrund ihrer Historie relativ unverdächtig. Nun muss man natürlich auch sagen, die Tatsache, dass die Grünen so positiv beurteilt werden und auch sich so positiv darstellen können, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie in der Bundesregierung nicht vertreten sind und viele, viele, viele Kompromisse, die die Menschen sehr intensiv wahrnehmen, nicht mitvertreten müssen. Wer sich noch erinnert an die Regierungszeit Schröder, Fischer, der weiß, dass da die Grünen auch andere Kritik einstecken mussten. Also sie sind da im Moment auf der politischen Sonnenseite des Lebens.
Ich habe gerade noch mal kurz parallel nachgeguckt. Die Zahlen sind die aus dem vergangenen Jahr. Insofern also nicht so der große Thüringen-Effekt vermutlich. Trotzdem, das von Ihnen Beschriebene klingt aber fast auch so ein bisschen nach politischem Opportunismus, oder? Ich gehe mit der Partei, der es gerade ganz gut geht.
Ja, jeder geht gerne mit dem Erfolg. Und wenn das im weitesten Sinne ins Weltbild passt, würde mich das jetzt nicht wundern. Vielleicht denkt sich auch der eine oder andere junge Politikstudent oder Soziologiestudentin, die gerne in den Politikbereich arbeiten gehen möchte, dass die Grünen vielleicht jetzt auch eine Chance für sie persönlich bieten. Also da glaube, da spielen
muss sehr nicht schlecht sein, sagen Sie.
Nein, das muss überhaupt nicht schlecht sein. Ich finde das lobenswert, wenn Menschen sagen, ich kann mir auch vorstellen, Politik zum Beruf zu machen. Es ist ja heutzutage nicht so wahnsinnig angenehm, Politiker zu sein. Wir haben es vorhin besprochen am Fall von Sausan Schäbli. Also von daher, ich halte das für ein legitimes Motiv. Und ja, schauen wir mal, was draus wird.
Die Grünen haben sich die Zahlen auf jeden Fall noch genauer natürlich vorgenommen, weiblicher. Mhm. Ostdeutscher und jünger war die Freude. Wenn man sich das anschaut, ich meine, Habeck ist männlich, mindestens mittelalt und westdeutsch. Annalena Baerbock ist jünger, weiblich und wenigstens mittlerweile in einem ostdeutschen Landesverband. Müsste Habeck also konsequenter mit diesen Ergebnissen sagen, ja danke, ich habe verstanden und mache Platz?
Schöner Gedanke. Sie merken an meiner Reaktion, dass das natürlich völlig unwahrscheinlich ist, dass das passiert.
Gehen würde er vermutlich sagen, das ist gar nicht die richtige Frage.
Diese Diskussion, also ob Ostdeutsche und Jüngere und Frauen in den Führungspositionen repräsentiert sein sollen, die finden ja auf jedem Parteitag, im Grunde bei jeder Partei inzwischen statt. Und die Grünen haben ja bei ihren letzten Wahlen zwar das Spitzenduo, wie sie es beschrieben haben, gewählt, aber darunter sind doch einige, also sehr viele Frauen und auch junge Frauen und auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch mit Biografie Ostdeutschland reingewählt worden. Also die bemühen sich da schon, die Grünen, aber bis ganz nach oben hat es das einfach noch nicht geschafft.
Brigitte Pferde, Journalistin, die heute hier war, danke für Ihren Besuch.
Ich danke.
Vielleicht sollte ich Ihr Mikrofon auch aufmachen, dann hört man das auch.
Ja, ich hatte mich auch bedankt, dass ich hier sein durfte.